Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 300, ja, Jubiläum. 300 im Bereich wie Verlage Bücher machen, 238. Wir sind bei Folge 2 von 3 zum Thema Thomas Mann und wir haben Studiobesuch. Im Studio ist Angelika Holderberg und Angelika, stell dich doch mal vor.
Ja, ich bin Angelika Holderberg und ich arbeite oder ich hatte als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin gearbeitet und bin auch schon lange in der Ausbildung tätig. Also ich mache Supervisionen und Seminare am Michael-Barlind-Institut, wo analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ausgebildet werden. Und ich hatte aber vorher auch andere Berufe. Ich habe mal in der Heimerziehung gearbeitet. Ich war auch mal Journalistin. Also ich bin also vielseitig interessiert. Und was sicher wichtig ist, ich habe eine jetzt 43-jährige Tochter und 3 Enkelkinder.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und du hast einen Vortrag zum Thema die Familie Mann mit einem speziellen Aspekt bei uns gehalten in unserer Denkrunde, in unserem Salon. Und das ist die Grundlage des heutigen Textes, denn unsere Neuerscheinung ist ja Thomas Mann, Tod in Venedig. Und erzähl doch mal, was hast du da herausgearbeitet? Was sind die Aspekte, die dich an der Familie Mann und insbesondere an Thomas Mann interessiert haben?
Ja, das Erste, was ich von Thomas Mann gelesen habe, war Tod in Venedig. Und zwar war ich mit einem Jugendfreund, wir waren damals Anfang 20, in Venedig. Und dieser Jugendfreund war so begeistert von der Sprache von Thomas Mann und hat jeden Satz in einer bestimmten Art und Weise nochmal wiederholt und er spürte dem Klang der Worte nach und er versuchte mich dadurch für die Sprache von Thomas Mann zu begeistern. Ich fühlte mich allerdings mehr emotional vom Inhalt der Geschichte angezogen, von der Geschichte des alternden Aschenbach und dem wunderschönen 12-jährigen Tacho. Ich erinnere mich lebhaft an unsere unterschiedlichen Zugänge zu dem Text, an die Freude und an die Bereicherung, die wir erlebten und uns dabei auch näher kam. Auch ich entdeckte die Schönheit und Poesie in Sätzen wie, also ich zitiere jetzt einen Satz, weil ich den so wunderschön finde. Es war sehr warm geworden, obgleich die Sonne die Dunstschicht des Himmels nicht zu durchdringen vermochte. Trägheit fesselte den Geist, indes die Sinne die ungeheure, betäubende Unterhaltung der Meeresstille genossen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Text. Auch jetzt, als ich Tod in Venedig noch einmal hörte, gelesen von Matthias Brandt, erfasste mich diese besondere Stimmung des anregend sinnlichen Genießens. Später las ich dann Heinrich Manns Der Untertan und fand ihn, weil politischer und einem anderen Lebensstil folgend, spannender und interessanter als Thomas, seinem 4 Jahre jüngerer Bruder, der mit seinem Roman Die Buddenbrooks ein Millionenpublikum erreicht hatte. Auch Klaus Mann, der Sohn von Thomas, faszinierte mich mit seinem 1936 erschienenen Roman Mephisto, Roman einer Karriere, machte er doch am Beispiel seines Protagonisten Hendrik Höttgen, der seine politischen Überzeugungen verleugnete, sich den Machthabern des nationalsozialistischen Deutschlands anbiederte, um Karriere zu machen, die Verstrickung deutlich in die ein zur damaligen Zeit lebender Mensch, bei dem das eigene Vorankommen im Mittelpunkt steht, geraten konnte.
Ja, und dann hast du vermutlich noch einen weiteren Zugang zu den Texten, der etwas mit deinem Beruf zu tun hat.
Ja, genau. Jahre später, das war 1991, lernte ich auf einer Tagung die Soziologin Marianne Kröll, die 1936 geboren wurde, die in den Grenzgebieten Psychologie, Soziologie, feministische Wissenschaften forschte, kennen und war von ihrem gerade erschienenen Buch Im Netz der Zauberer eine andere Geschichte der Familie Mann, der im Arche Verlag erschienen war. Ich war richtig elektrisiert. Dieses Buch hat mir noch einmal einen ganz anderen Zugang geöffnet und mein bereits im Jugendalter gewecktes Interesse nicht nur an den Texten, sondern auch an den Menschen, die diese Texte verfasst hatten, neu entfacht. Ich selbst hatte bereits meine Ausbildung zur analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin sowie als Paar- und Familientherapeutin abgeschlossen. Ich lebte in einer sehr glücklichen Paarbeziehung. Also es war die große Liebe meines Lebens und wir waren Eltern einer damals 10-jährigen Tochter. Ich fand es hochspannend, aus der Mehrgenerationenperspektive auf die Familie Mann zu schauen. Marianne Kröll geht es in ihrem Buch darum, die andere Geschichte im Sinne von Historie als unsere kollektive Geschichte, die uns alle, Frauen und Männer geprägt hat, in die auch wir, so wie die Familie Mann, unschuldig, schuldig verstrickt sind, zu erzählen. Übergeordnete Themen wie Kolonialisierung, Erster, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, verbunden mit dem Kalten Krieg, haben sich ebenso ins kollektive Gedächtnis und auch ins Unbewusste wie auch ins Individuelle eingeprägt. Dazu kommen familiäre, generationell weitergegebene Traumata, die ebenso unsere Psyche beeinflussen und damit auch unbewusst unser Denken, Fühlen und Handeln mitbestimmen. Ich zitiere aus dem Klappentext. Aus der Mehrgenerationenperspektive werde ich jene Lebensmuster aufzeigen, die sich in der weit verzweigten Familie immer wieder aufs Neue wiederholt haben. Vom großen Ludwig, dem Großvater, und seiner Tochter Julia, der Mutter, von Heinrich und Thomas, den Söhnen, und Töchtern Carla und Julia, die beide Suizid begingen. Weil sie nicht wie ihre Brüder Widersprüche durch Schreiben in Tüdelchen ausleben konnten. Bis hin zu den Familien von Heinrich und Thomas Mann und schließlich zu Klaus Mann. Zitat Ende. Ich selbst kann die Begründung der Suizide der beiden Schwestern nur bedingt folgen, denn in der Familie von Thomas Mann wiederholen sich Suizide zweier Söhne, Klaus und Michael, und von Klaus wissen wir, dass er auch schriftstellerisch tätig war.
Ja, Familiengeschichte, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe das auch ein bisschen betrieben, aber das tut heute nicht zur Sache. Hast du jetzt Erklärung eigentlich dafür?
Ja, möglicherweise. Eine Schlüsselfigur in dieser Familiengeschichte ist für mich Julia da Silva Bruns, die 1852 im Urwald von Brasilien zur Welt kam. Im Alter von 4 Jahren, das war 1856, ihre Mutter verlor, die bei der Geburt des jüngsten Bruders starb. Sie selbst beschrieb ihre Grundstimmung so, ich zitiere, die Sehnsucht, Verlorenes wiederzufinden. Ein wichtiger Satz, die Sehnsucht, Verlorenes wiederzufinden. Das wird verständlich, wenn wir erfahren, dass sie nicht nur den Verlust der Mutter in so jungen Jahren zu verarbeiten hatte, sondern vom Vater nach Lübeck gebracht wurde und so in eine für sie völlig fremde Welt kam, während der Vater, ihre Kinderfrau und den jüngeren Bruder mit zurück nach Brasilien nahm. Sie war also mutterseelend allein da, wenn man so will. Sie sprach Portugiesisch. Die deutsche Sprache musste sie erst lernen. Sie kam damals zu Therese Bousset in Pension. Thomas Mann hat dieser Frau in den Buddenbrooks als Therese Sesemi Weichbrot ein Denkmal gesetzt. Also da ist es nachzulesen. Diese Frau wurde ein bisschen Mutterersatz für die kleine Julia, die gerne Schauspielerin geworden wäre. Aber aus Angst, auch diese Mutterfigur zu verlieren, nahm sie das Verbot von Therese Bousset, sie dürfe keine Lust haben, so etwas überhaupt zu denken und sein zu wollen. sehr ernst und äußerte diesen Wunsch nie mehr. Interessant finde ich, dass die Tochter Carla diesen Wunsch dann lebte. Sie wurde Schauspielerin. Die Sehnsucht, Verlorenes wiederzufinden, spielt auch im Leben von Heinrich Mann, dem Erstgeborenen, eine Rolle, was in seinem Roman Die Jagd nach Liebe zum Ausdruck kommt und seiner in Tüdelchen unruhigen Suche nach einer Partnerin, besonders in jungen Jahren, nachvollziehbar macht. Also er hatte unzählige Affären. Marianne Kröll schreibt dazu, das Muster seiner Kindheit behielt er bei. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Verständnis durch die Mutter, dann durch die Frau. Sie blieb aber ungestillt. Zitat Ende. Wie bei der eigenen Mutter. Sie heiratete früh, 1869, da war sie noch nicht einmal 18 Jahre alt. Sie heiratete den damals 29-jährigen Thomas Johann Heinrich Mann, der war angesehener Kaufmann und Senator. Sie flirtete aber immer wieder mit anderen Männern. Vielleicht ließ sie sich sogar auf mehr ein, so dass sie als eine Frau beschrieben wird, die in ihrem Lebenshunger bis an die Grenzen des Anstands ging, die einer bürgerlichen Dame damals gesetzt waren. Die unerfüllte Sehnsucht nach Liebe und verstanden werden ist ein Familienthema, das sich sowohl in den Werken aller Schreibenden als auch in den Lebensläufen der einzelnen Familienmitglieder immer wieder zeigt. Und damit gekoppelt die Geschwisterliebe, die inzestuös getönt ebenfalls in den Beziehungen zwischen Heinrich und Carla und Erika und Klaus eine wichtige Rolle spielt. Ich zitiere Marianne Kröll. Hatten nicht Heinrich und Klaus bei der Schwester Zuflucht gesucht, weil ihnen die Mutter in bestimmten Zeiten ihres Lebens fehlte und die Schwester Ersatz für die Mutter werden musste? Erika war, so scheint es, für Klaus um so vieles wichtiger gewesen zu sein als Carla für Heinrich, weil Erika in dem Geschwisterpaar die Ältere war, während Carla, die um 10 Jahre jüngere als der Bruder, erst in der Pubertät von ihm geliebt wurde. In beiden Geschwisterpaaren gibt es einen Suizid. Carla und dann Klaus. Die Sehnsucht nach Liebe lässt auch ein weiteres Thema aufleuchten. Die homoerotische Liebe. Während Thomas Mann sie nur in der Literatur auslebt, leben seine Kinder Klaus und Erika sie ganz real. Interessant ist, dass Erika mit Gustav Gründgens 3 Jahre verheiratet war, während ihr Bruder verlobt war mit Pamela Wedekind. Die 4 hatten gemeinsam die von Klaus Mann geschriebenen Stücke auf die Bühne gebracht und waren sehr eng miteinander befreundet. Soweit bekannt, gab es durchaus homoerotische Begegnungen auch untereinander. So gesehen hat der Roman von Klaus Mann, Mephisto, nicht nur eine politisch-kritische, sondern möglicherweise auch eine persönlich besondere Bedeutung, die die ganze Enttäuschung an einem geliebten Objekt deutlich macht. Es ist offensichtlich, dass sein Protagonist Hendrik Höfgens sehr Gustav Gründgens gleicht. Also man geht davon aus, der war das Vorbild dafür. Diesbezüglich wurde auch von dem Adoptivsohn Gründgens in den 60er Jahren ein Prozess geführt, den Roman zu verbieten. Das Verfahren ging bis zum Bundesverfassungsgericht, was ja zeigt, wie brisant das Ganze war.
Meine letzte Frage für heute. In welchen Texten geht es eigentlich besonders um diese homoerotische Liebe?
Ja, da kann ich gleich zurückkommen auf das Erste, was ich von Thomas Mann gelesen habe. Tod in Venedig. Die Geschichte ist ja 1912 erschienen und die ich schon damals als 20-Jährige gelesen habe. Thomas Mann erzählt in dieser Novelle von dem alternden Schriftsteller Aschenbach, der sich in den 12-jährigen Polen Tadzio, der für ihn die Verkörperung des Schönen an sich ist, verliebt. Er spricht von Besessenheit, Entgrenzung und dem Verfall der bürgerlichen Moralvorstellung und lässt seinen Protagonisten mit Mitte 50 nach dem Genuss von überreifen Erdbeeren an Cholera sterben und macht so auch Aufmerksamkeit auf ein weiteres Familienthema, das er bereits in seiner Erzählung Tonio Kröger, die 1903 erschien, sehr deutlich gemacht hatte. Es geht um den inneren Konflikt zwischen Lust, eigenem Begehren und den Moralvorstellungen. Thomas Mann selbst sagt zu dieser Erzählung, ich zitiere, Tonio Kröger enthält nicht nur das ganze Gefühl meiner Jugend, sie erzählt auch von dem weit über die Jugend hinausgehenden Gefühl, zwischen zwei Welten zu stehen und nirgendwo zu Hause zu sein. Zitat Ende. Jetzt zitiere ich aus dem Text Tonio Kröger. Tonio, ich sage Ihnen, dass ich oft sterbensmüde bin, das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben. Für den Künstler gilt kompromisslose Strenge. Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu empfinden beginnt.
Ein dramatischer Höhepunkt deines Vortrags. Vielen, vielen Dank. Für heute ist der Podcast zu Ende. Liebe Angelika, herzlichen Dank. Nächste Woche geht es weiter. Freuen sich auf nächste Woche. Das wird dann die Folge 301 im Bereich Wie Verlage Bücher machen 239. Und Angelika Holderberg wird nochmals im Studio sein. Thomas Mann, unsere Neuerscheinung, Band 35 aus der Reihe Perlen der Literatur für 20 Euro. Kommen Sie gut durch diese Woche. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.